Guten Tag, mein Name ist Florian Lechner und es freut mich, Sie bei dieser Episode des Pflegenetz Podcast anlässlich des Internationalen Tages der Gewaltlosigkeit, welcher jährlich am 2. Oktober, den Geburtstag von Mahatma Gandhi, begangen wird, begrüßen zu dürfen. Aggression und Gewalt in ihren unterschiedlichen Ausprägungsformen zählen zu den Faktoren, die einen bereits sehr anspruchsvollen Arbeitsbereich durch ihre negativen Einflüsse zu einem schwierigen Berufsfeld machen. Ging man früher davon aus, dass Gewalt hauptsächlich in den psychiatrischen und geriatrischen Bereichen anzutreffen sei, weiß man heutzutage, dass die Konfrontation mit Aggression kein auf einen bestimmten Fachbereich beschränktes Phänomen ist. Somit sind Gewalt und Aggression Themen, die für alle Mitarbeiterinnen im Gesundheits- und Sozialwesen von großer Bedeutung sind. Auch ist man sich darüber bewusst, dass jedwede Form von Aggression eine beträchtliche Auswirkung auf die Beziehung zwischen Pflegepersonen und Patientinnen sowie auf die Beziehung Pflegeperson und Organisation hat. Es ist bekannt, dass die negativen Auswirkungen meist psychosozialer Natur sind und selten sichtbare körperliche Verletzungen auftreten und dass nicht nur direkte Beteiligte, sondern auch Zeugen von aggressiven Auseinandersetzungen betroffen sind. In der Auseinandersetzung mit dem Thema merkt man rasch, dass dieses recht komplex ist. Daher freue ich mich heute, zwei Experten im Umgang mit Gewalt und Aggressionen hier zum Gespräch begrüßen zu dürfen. Manuel Hochleitner und Stefan Käsmeier sind beide Trainer und Berater für Deeskalations- und Sicherheitsmanagement im Gesundheits- und Sozialbereich. Danke, dass ihr heute hier seid und euch die Zeit genommen habt. Dürfte ich euch bitten, dass ihr euch kurz den Zuhörerinnen vorstellt.
Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Manuel Hochleitner, ich bin Stationsleitung der Pflege in der Klinik Favoriten in der Notfallambulanz und mittlerweile seit 2020 Trainer und Berater für Deeskalation und Sicherheitsmanagement und freue mich, heute hier sein zu dürfen.
Hallo, auch von mir. Ich bin der Käsmeier Stefan, ich bin von der Neurologie. Ich bin dort Fachbereichskoordinator seit 2017 und bin auch wieder Manuel Deeskalationstrainer und Berater und das ein Jahr nach ihm, also seit 2021.
Hallo. Ja, dann herzlich willkommen in diesem Rahmen und ich freue mich sehr, heute zwei so profunde Experten hier zu haben. Was mich natürlich jetzt zu Beginn interessieren würde, was versteht man eigentlich unter Gewalt?
Also für mich ist Gewalt einfach die schwerwiegendste Form von Aggression. Also sprich, da wird halt dann wirklich versucht, wem anderen einfach einen Schaden zuzufügen.
Ja, nur als Ergänzung, da geht es nicht nur um Körperverletzungen, also sichtbare Verletzungen, sondern da gehört auch Drohung dazu, da gehört Vernachlässigung dazu. Das gehört alles zu dem Überbegriff Gewalt.
Also sprich, man kann sagen, dass es nicht das eine Erscheinungsbild hat, sondern dass es da viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, wie wir Gewalt in unserem Alltag begegnen können.
Auf jeden Fall, ja.
Und wie entsteht Gewalt eigentlich und was sind denn so auslösende Faktoren für ein aggressives Verhalten?
Ja, das ist oft gar nicht so einfach zu beantworten, muss man sagen. Also ist auch zum Vorhersagen schwierig oft, wann jetzt wirklich Gewalt entstehen wird. Außer es ist vielleicht ein Fußball-Derby, dann kann man sicher sein, dass es da rund gehen wird. Aber da gibt es halt viele verschiedene Faktoren. Ne? Also halt natürlich, wenn man aufgewachsen ist, damit in der Familie schon Gewalt erlebt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der selber Gewalt dann ausüben wird, größer natürlich, wenn er es einfach gelernt hat, dass man Probleme mit Gewalt löst. Ne? Aber auch natürlich Frustrationen führen dazu, dass man, oder hat genetische Faktoren und was auch immer, es gibt halt da viele Möglichkeiten, zu viel Testosteron vielleicht. Ne? Was gibt es noch? Natürlich zerebrale Faktoren, aber auch natürlich persönliche Erfahrungen, Alkohol natürlich kann auch gewalttätig machen, es werden nicht alle nur lustig. Schmerzen natürlich, vielleicht große Menschenansammlungen, aber es ist ja nicht jeder, der Schmerzen hat, wird gleich aggressiv oder wenn jedes Mal viele Leute sind, werden auch nicht alle aggressiv. Also es braucht halt dann wahrscheinlich dann schon auch mehrere Faktoren, dass das dann die Leute wirklich aggressiv oder gewalttätig sogar werden. Ne? Im Spital gibt es natürlich auch Gründe, warum es zur Aggression kommen kann. Das ist natürlich dann vielleicht, also Wartezeiten in erster Linie nehme ich an, gerade bei dir jetzt, Manuel, auf der Aufnahmestation oder in den ganzen Ambulanzen halt insgesamt, weil es ist auch nachvollziehbar, wenn ich irgendwo warten muss, dass mir das nicht gefällt, weil ich warte auch nicht gerne, muss ich sagen. Ja. Dann, was ich hier, vielleicht hat auch eben krankheitsbedingte Faktoren natürlich, wenn man halt jetzt dann vielleicht dement ist oder im Delir ist, dann kann es natürlich, ich weiß nicht, was die dann oft erleben vielleicht, dann ist es halt auch nachvollziehbar, dass die dann vielleicht aggressiv oder gewalttätig sogar werden, wenn die denken, dass sie daheim jetzt vielleicht sind und in ihrer Wohnung sind und da sind irgendwelche fremden Leute, dann hätte man das wahrscheinlich auch. aggressiv machen, denke ich. Natürlich auch verwirrende, unbekannte Umgebung kann dazu führen oder psychische Faktoren, halt eben Angst vielleicht halt. Ne? Also wenn ich Angst habe und Auskunft haben will vielleicht und will, wie es meinem Kind geht und dann hat gerade Zeit, dann werde ich das wahrscheinlich schwer nehmen können, denke ich. Mhm. Ja.
Also wenn ich da an unseren Deeskalationskurs denke, den wir jetzt erst wieder 3 Tage leiten durften, da ist auch ein Bestandteil, einen Fragebogen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auszuteilen, wo man sich selber mal so ein bisschen beobachten soll und ankreuzen soll, was macht mich selbst eigentlich aggressiv? Und da wird einem erst bewusst, dass es im Alltag so viele Situationen gibt, die, wo man selbst merkt, dass man so ein Grummeln im Bauch bekommt. Und da kann man teilweise, wenn man sich auch in Patientinnen und Patienten reinversetzt, auch verstehen und nachvollziehen, warum manche dann so reagieren, wie sie reagieren.
Ja, danke für die Antwort zu dieser Frage. Jetzt entsteht das Phänomen Gewalt. Man wird damit konfrontiert. Jetzt würde mich interessieren, wie schaut denn das aus? Was für Folgen hatten das eigentlich für die betroffenen Personen in erster Linie?
Also man muss ja ganz klar sagen, unser persönliches Wohlbefinden, das ist ja wirklich sehr stark abhängig von einem Sicherheitsgefühl. Und wenn ich jetzt mit Gewalt konfrontiert werde, beeinträchtigt das auf jeden Fall meine Lebensqualität und auf den Beruf jetzt bezogen, muss man sagen, die Motivation sinkt, im Endeffekt dann auch dadurch die Betreuungsqualität unter Umständen und in den schlimmsten Fällen, wenn das traumatisierende Erlebnisse sind im Zusammenhang mit Gewalt, dann hat das auch langfristige Folgen und da wird man dann allein nicht mehr damit fertig werden. Also da muss man sich dann auch professionelle Hilfe holen und suchen.
Also wirklich sozusagen auch nachher von extern jemanden außerhalb des Systems hinzuziehen.
Genau. Wir sind halt ein bisschen in unserem Beruf so, dass wir glauben, wir müssen da emotional viel mehr aushalten als jeder andere. Und darum, wenn man das Gefühl hat, das ist nicht so, dass man das verkraftet oder selbst damit fertig wird, dann zweifelt man oft an sich und dann tendieren wir leider gerade in Gesundheitsberufen dazu, dass wir uns aber keine professionelle Hilfe suchen, weil wir so ein bisschen Selbstzweifel haben. Und das finde ich sehr schade, weil man muss mit diesen Dingen nicht allein fertig werden. Es gibt genug Möglichkeiten, wo man sich hinwenden kann, wo man wirklich professionelle Unterstützung bekommt. Und seien es auch vielleicht Kollegen, Kolleginnen, die einem zur Seite stehen und da Unterstützung bieten.
Das ist eine schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage, nämlich was kann ich denn tun, wenn ich tatsächlich betroffen bin? Was für Möglichkeiten der Unterstützung gibt es, jetzt vielleicht von extern, aber was kann ich auch für mich tun?
Ich denke mal, das Wichtigste ist, dass man sich überhaupt mal Hilfe holt. Ne? Das muss ja jetzt nicht nur, also es kann ja auch einmal bei den Freunden sein oder einfach, dass man da mal drüber redet oder in der Familie halt. Ne? Aber ansonsten gibt es natürlich auch vielfältiges Angebot. Ne? Ich meine, wenn das jetzt wirklich ein gewalttätiges Ereignis war, dann natürlich könnte man jetzt einmal damit anfangen, dass ich die Polizei verständige, wenn das wirklich Verletzungen gegeben hat oder halt ein körperlicher Angriff war. Aber ansonsten gibt es halt zum Beispiel die Akutbetreuung Wien, die kommt schnell vor Ort, wenn man es braucht. Hatten wir ja erst vor kurzem einen Fall bei uns im Spital und die waren auch ruckzuck da und das hat großartig funktioniert, muss man sagen. Ne? Das war eine große Hilfe für die Mitarbeiter, die im Dienst waren. Ne? Also dann hätte man auch die psychologische Servicestelle vom WIGF, die man auch einfach anrufen kann, wenn man das braucht und bei allen möglichen Problemen, und das haben auch schon Mitarbeiter gehabt, die das benötigt haben und die haben in kürzester Zeit einen Termin bekommen. Also ich weiß nicht, ob das ja sogar am selben Tag war. Wenn nicht, dann war es am nächsten Tag. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Mhm. Und die haben dann 10 Termine gehabt, wo sie dort hingehen haben können. Also das war auch großartig, muss man sagen. Ne? Kriseninterventionszentrum gibt es natürlich noch und den Weißen Ring zum Beispiel auch.
Gut, jetzt passiert etwas im Krankenhaus. Wie könnt ihr denn messen, wie häufig solche Ereignisse eintreten? Gibt es da irgendwelche Erhebungen? Gibt es Messinstrumente, die zur Anwendung kommen?
Also ein Assessment-Instrument, also ein Instrument, mit dem man das wirklich gut erheben kann und dann auch in weiterer Folge Rückschlüsse daraus ziehen kann und präventive Maßnahmen vielleicht daraus ableiten kann, ist der EVA-Bogen, der im Wiener Gesundheitsverbund mittlerweile, glaube ich, in allen Häusern weitgehend bekannt ist. Der EVA-Bogen schaut so aus, dass alle Ereignisse, die Aggression oder Gewalt betreffen, erfasst werden. Also es wird für jedes Ereignis ein Bogen von einem Mitarbeiter, von einer Mitarbeiterin ausgefüllt. Der EVA-Bogen an sich ist das ganze Jahr über quasi entweder in Papierform oder mittlerweile auch EDV-gestützt zu erfassen. Es ist nur so, und das zeigt auch meine Erfahrung, dass sich mit der Zeit dann ein bisschen ein Schlendrian einstellt, nenne ich es jetzt einmal. Das heißt, die Leute füllen dann jetzt nicht mehr für jedes Ereignis was aus, sie werden ein bisschen müde dessen. Darum sagt man, einmal im Jahr gibt es dann so einen Erhebungszeitraum von 4 Wochen. Das heißt, da werden dann alle informiert und gesagt, in diesem Zeitraum soll man bitte wirklich schauen, dass alle Ereignisse, die stattfinden, wirklich auch erfasst werden mittels EVA-Bogen, damit man wirklich da genauestens erfassen kann, wie viele Ereignisse passieren, was passiert, wo passiert, wo gehäuft, und daraus dann auch möglicherweise ableiten kann, was können wir dagegen tun und präventiv wirksam werden.
Wichtiger Punkt, Prävention. Ja, jetzt haben wir davon gesprochen, was passiert, wenn ein Gewaltereignis eintritt. Aber ihr seid jetzt nicht nur im Sicherheitsmanagement tätig, ihr seid ja auch Deeskalationstrainer. Jetzt würde mich interessieren, was versteht man unter Deeskalation? Was versteht man unter Sicherheitsmanagement? Was ist das, der Unterschied? Gibt es was Gemeinsames? Und ja.
Also du hast eh schon viel gesagt, also Deeskalation ist Prävention. Also das Ziel ist es ja natürlich, dass es möglichst wenig Aggressionsereignisse einfach gibt. Ne? Da gibt es halt die primäre, sekundäre und die tertiäre Prävention, halt, also man schaut, dass halt eben gar nicht passiert. Oder halt, da kann ich halt vielfältige Maßnahmen treffen, wie eben Schulungen oder halt eben bauliche Maßnahmen, dass halt alles schön ist, dass man sich wohlfühlt und solche Sachen halt. Ne? Oder halt eben auch so Kleinigkeiten halt einfach, dass man mit den Leuten redet, sich Zeit nimmt und sich hinsetzt und fragt, wenn man schon merkt, da ist, der schaut jetzt ein bisschen zwider drin. dann, oder halt den Sekundäre halt, dass man merkt, wenn halt schon was passiert ist, dass man halt dann schaut, dass es nicht mehr weiter eskaliert und dann halt so früh wie möglich halt eben das versucht zum Eindämmen. Und halt dann, wenn was passiert ist, dass man halt einfach schaut, dass es nicht nochmal passiert, dass man das schaut, was ist gut gerannt, was ist schlecht gerannt, was können wir besser machen vielleicht oder was. Das ist ja auch dann gleich ein Übergang irgendwie zum Sicherheitsmanagement, wenn man dann gleich merkt, also dass man halt einfach dafür sorgt, dass eben wenig passiert oder halt für Sicherheit gesorgt wird für die Mitarbeiter, weil die natürlich alle ein Recht darauf haben, dass die einen sicheren Arbeitsplatz haben und dass die nicht verletzt werden. Jeder versucht zu helfen und einen guten Job zu machen. Das ist dann natürlich schwierig, wenn man dann Angst haben muss vielleicht. Und darum ist natürlich auch wichtig.
Also man soll keine Angst haben?
Keine Angst haben, ja. Dass man eben mit Deeskalation und Sicherheitsmanagement einfach auch ein Sicherheitsgefühl bei den Mitarbeitern halt erzeugen kann. Ne?
Also das heißt sozusagen auch, dass an und für sich der Übergang zwischen dem Deeskalationsmanagement und dem Sicherheitsmanagement mitunter ein fließender sein kann, dass wenn keine Maßnahmen mehr aus dem Deeskalationsmanagement greifen, dass man dann ins Sicherheitsmanagement übergehen muss. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, hätte ich schon so gesagt. Ja, ich meine, es ist halt auf jeden Fall das Ziel der Sache, dass man halt immer auch daraus lernt, aus den ganzen Sachen, wenn was passiert ist. Ich meine, vieles wird man ja nicht verhindern können, wenn da geplante Sachen sind, die wir jetzt dann schon immer wieder erlebt haben im Spital, dann das kann man nicht verhindern. Ne? Aber halt, wir lernen alle daraus und wir werden immer, wir sehen ja auch jetzt mittlerweile, ist ja das bewusst worden, glaube ich, auch der Organisation, dass es wie wichtig das Thema ist. Ne? Das wird immer populärer und es gibt ja zum Beispiel jetzt eine Stelle einfach auch schon als Nurse Practitioner der Deeskalation.
Der Stefan spricht hier auf meine derzeitige Funktion hier in der Klinik Favoriten an. Ich bin Nurse Practitioner für Deeskalations- und Sicherheitsmanagement und Opferschutz. Nur zur Erklärung.
Genau, und dass die Stelle einfach schon gibt, ist ja schon einfach ein Zeichen, wie wichtig das jetzt schon genommen wird, das Thema. Ne?
Jetzt seid ihr als Trainer hier bei uns im Haus tätig. Das heißt, ihr bietet Kurse an. Was für Möglichkeiten haben da interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei euch an Fortbildungen zu konsumieren?
Also was wir anbieten hier im Haus und auch am Campus für Auszubildende, ist einerseits ein 3-tägiger Kurs in Deeskalation und Sicherheitsmanagement, der sehr abwechslungsreich gestaltet ist. Also der bietet sowohl theoretischen Input als auch praktische Übungen. Und ergänzend gibt es dann noch 2 zusätzliche Tage, also dann insgesamt 5, wo auch die sogenannten Teamtechniken ein großes Thema sind. Das richtet sich zum einen an die psychiatrischen Teilungen, aber auch zum Teil an die Notfallambulanzen, aber auch an alle anderen interessierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zusätzlich dazu bieten wir natürlich auch Refresher an. Das sind mehrstündige Fortbildungen, wo Teilnehmerinnen und Teilnehmer früherer Basiskurse noch einmal ihr Wissen und ihre Fertigkeiten in den praktischen Übungen auffrischen können.
Also das heißt, an diesen Terminen, den Refreshern, werden dann einfach Elemente, die ihr im Basiskurs bereits gelehrt habt, einfach noch einmal wiederholt mit ihnen.
Genau, so ist es. Man wiederholt, man eventuell haben sich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Fragen ergeben seit dem Kurs, die kann man dann auch gemeinsam abhandeln. Das wäre der Sinn dahinter, ja.
Das ist der Schwerpunkt halt auf die praktischen Übungen. Also das werden halt die Griffe, die Befreiungstechniken und solche Sachen wiederholt.
Ah, okay, gut. Also auch wichtig, was vermittelt ihr denn da an Inhalten? Also ich habe jetzt schon gehört, da geht es um Befreiungsgriffe. Was kann ich da darunter verstehen? Was ist ein Befreiungsgriff?
Also man muss sagen, der Fokus liegt einerseits auf deeskalierender Kommunikation in den Kursen, weil ja, es gehört viel mehr geredet und durch Reden miteinander kann man viele Konflikte vielleicht vorab schon abwenden oder lösen. Aber ergänzend dazu wollen wir auch für den Fall, dass man vielleicht körperlich angegriffen wird, festgehalten wird, gewürgt wird, Lösungen anbieten oder mögliche Lösungen anbieten, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Kurse auch so ein bisschen ein Werkzeug bekommen, wie verhalte ich mich, was kann ich tun, wenn ich jetzt wirklich auch körperlich attackiert werde.
Also das heißt, die Weiterbildung, das ist jetzt nichts rein Theoretisches, sondern es hat auch durchaus praktische Aspekte.
Genau, und das ist auch das, was die unsere Kurse besuchen, auch immer positiv rückmelden, dass das ein interessanter Mix ist aus Theorie und Praxis, genau.
Und diese Kurse, stehen die allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Klinik zur Verfügung? Also kann sich da jeder anmelden?
Also das finde ich auch, oder finden wir auch was besonders Schönes, dass wirklich da gemischte Gruppen in den Kursen sitzen. Das heißt, wir haben aus allen Berufsgruppen Teilnehmer und Teilnehmerinnen und wir hatten zwar schon Überlegungen, so berufsgruppenspezifische Trainings vielleicht anzubieten, weil für die einen das andere vielleicht ein bisschen mehr Gewichtung bräuchte, aber wir haben uns dann irgendwie gedacht, und das kriegen wir auch rückgemeldet, dass gerade diese Durchmischung und dieser Austausch und so ein bisschen gegenseitiges Verständnis füreinander zu entwickeln, das schon ein zusätzlicher positiver Aspekt dieser Kurse ist.
Ist auch spannend einfach zu hören, was die anderen für Erfahrungen haben. Ne? Der Portier zum Beispiel, ne? Was der auch eigentlich auch nicht so einfach hofft. Ne?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Was wir halt auch überlegen, also wir versuchen halt schon auch auf die Mitarbeiter einzugehen, aufs Feedback. Und da ist halt immer so das Thema Rollenspiel zum Beispiel. Ne?
Das viel Geliebte.
Das machen wir jetzt persönlich nicht in unseren Kursen. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber wir persönlich machen es jetzt nicht. Aber wir haben jetzt überlegt, ob wir nicht einfach einen zusätzlichen Kurs anbieten, wo halt das der Schwerpunkt ist. Also vielleicht, ich meine, das ist jetzt noch nicht wirklich ausgereift, aber halt, dass wir halt einen 8-Stunden Fortbildungstag machen, wo es halt dann wirklich nur um Kommunikation geht und mit Rollenspielen. Und dann können die Leute, die das wollen, weil wir haben immer ungefähr so 1-2 Leute, die es wollen pro Kurs und eben dann 12, die es nicht wollen. Ne? Dann können die das wollen, dann das auch üben. Ne?
Also das hätten wir uns so ein bisschen als Szenarientraining vorgestellt, weil ja auch in der Reanimation so ALS-Kurse, wo man quasi Szenen nachspielt und wirklich da das ein bisschen realistischer darstellt, macht auch in der Deeskalation durchaus Sinn. Das heißt, so typische Situationen, ich werde angeschrien am Schalter oder ein herausfordernde Angehörige, das könnten wir uns gut vorstellen, dass man das mit so Rollenspielen ganz gut bewerkstelligen könnte.
Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an und das hört sich auch an, als würdet ihr einen sehr abwechslungsreichen und intensiven Kurs da anbieten. Jetzt meine Frage noch, ihr seid ja Deeskalationstrainer und welche Ausbildung habt ihr denn da dafür durchlaufen müssen?
Also es ist eine Weiterbildung, die dauert so circa ein Jahr, ist berufsbegleitend, schaut so aus, dass man da verschiedene Module zu vielfältigen Themen um das große Thema Aggression und Gewalt besucht. Das Spannende ist, man bekommt da sehr viel Input, auch von internationalen Vortragenden. Was dazu gehört, das muss man auch sagen, also es ist schon auch mit ein bisschen Arbeit verbunden. Also man besucht da nicht nur die Vorträge, sondern ich muss dann auch eine Abschlussarbeit schreiben, einen Lernbericht verfassen und eine sogenannte Arbeitssicherheitsanalyse seines Arbeitsbereiches erstellen. Das heißt, da schaut man sich seinen Arbeitsplatz an und versucht ein bisschen herauszufinden, wo sind vielleicht gewisse Sicherheitsaspekte nicht berücksichtigt, wo könnte man noch präventiv was machen. Und zu guter Letzt leitet man das erste Mal dann selbst einen Kurs, also einen 5-tägigen supervidierten Basiskurs. Also da hat man dann die Möglichkeit, das erste Mal vor Publikum zu zeigen, was man kann. Und dann darf man sich eben Trainer und Berater für Deeskalation und Sicherheitsmanagement nennen.
Aber ich habe den Kurs irrsinnig toll gefunden, es hat echt Spaß gemacht, muss man sagen. Und ich finde auch, dass wir ziemlich privilegiert waren, weil wir da sind aus ganz Europa Vortragende gekommen, aus Schweiz, ich meine, einer war Engländer eigentlich, ne?
Holland.
Und Holland natürlich und Deutschland, also das war schon wirklich toll. Mhm.
Auf jeden Fall, sehr fundiert. Jetzt würde ich euch gerne noch abschließend eine Frage stellen, die ich an alle meine Gäste und Gästinnen stelle. Nämlich, gibt es etwas, was ihr euch in der Causa Deeskalation, Aggressionsprävention und Gewalt für euren Bereich wünscht?
Also prinzipiell muss ich sagen, wir sind ja auf einem guten Weg, was das Thema Gewalt am Arbeitsplatz angeht. Das heißt, es wird zum Thema gemacht. Wir schaffen ein Bewusstsein. Da sind natürlich auch wir gefordert als Berater und Trainer. Und wir merken auch in den Kursen, dass die Leute sehr viel davon profitieren und unsere Kurse auch weiterempfehlen. Was wir uns wünschen würden, wäre natürlich, dass wir mehr Kurse anbieten könnten. Aber man muss ja sagen, wir machen das ja neben unserem normalen Job. Wir sind ja auch noch Stationsleitung und Fachbereichskoordinator auf Stationen und Ambulanzen. Wenn es mehr Trainer geben würde, könnte man dementsprechend mehr Kurse anbieten, was wir schön finden würden. Dann könnte man sich eben Gedanken machen, könnte man ein bisschen spezifischere Kurse anbieten, vielleicht Kommunikationskurse. Ja, da würde uns schon einiges einfallen. Vielleicht noch abschließend von mir zu sagen, man muss es halt so sehen, Aggression und Gewalt kommt einfach vor in unserem Berufsalltag und es ist sehr wichtig, das aber nicht als Teil unseres Jobs zu sehen, sondern wirklich es zum Thema zu machen und zu sagen, da sitzen wir alle im selben Boot und da muss man auch was dagegen tun und da müssen wir als Teams zusammenhalten und als Berufsgruppen und ja, das wäre mir noch wichtig zu sagen, danke.
Vielleicht hätte doch ich anfangen sollen, weil eigentlich hat der uns meine Wünsche gesagt. Ja. Naja, also meine Wünsche sind ähnlich. Also ich finde auch, wir sind auf einem guten Weg. Wenn man denkt ans Gesetz zum Beispiel, dass jetzt, wenn wir attackiert werden würden, dass ja höhere Strafe wäre, als wenn wir privat angegriffen werden würden oder dass wir versichert sind bei Aggressionsereignissen, finde ich super. Aber was mir wünschen würde, ist halt einfach, dass das mehr bekannt wird, die ganzen Sachen, was da auch im Hintergrund passiert, weil es passiert ja schon irrsinnig viele Sicherheitsboards und die Stellen, keine Ahnung, aber dass das einfach die Mitarbeiter wissen, weil bei unseren Kursen haben wir dann oft den Eindruck, da hinken einige Bereiche dann schon manchmal noch hinterher, wo das halt dann schon auch irgendwie als Teil des Berufes angesehen wird, wo dann nichts passiert, wenn der Mitarbeiter von einem Angehörigen geschlagen wird vielleicht. Ne?
Also so eigentlich wirklich auch das Verständnis dafür zu etablieren, Gewalt und Aggression gehören nicht zum Alltag. Dann vielen Dank für den Austausch mit euch. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich habe sehr genossen, mit euch zu plaudern und vielen Dank für den wirklich gehaltvollen Input, den ihr gegeben habt. Jetzt möchte ich mich noch bei der Zuhörerinnenschaft und bei euch verabschieden und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Auf bald.
Dankeschön.
Baba. Vielen Dank.